Audio Now.
Es ist irrsinnig schwer, weil also viele sprechen ja von Disruption und sagen, ja, man muss das eigene Geschäft disruptieren. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist Blödsinn, aber der Punkt an der Stelle ist, dass man natürlich aus seinem bestehenden Geschäft heraus die Erträge finanzieren muss, um neues Geschäft aufzubauen.
Woche rum mal wieder, so schnell geht das, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Und ihr wisst es ja, wir sind auf der Suche nach Beispielen dafür, dass Deutschland in Sachen Technologien doch besser ist, als viele behaupten. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier, und heute begrüßen wir in Hamburg zugeschaltet Olaf Riedel von der Unternehmensberatung EY. Hi Olaf, schöne Grüße in den Norden.
Ja, vielen Dank.
Wir freuen uns, dass du da bist. Du leitest bei EY den Bereich Technologie, Media und Telekommunikation. Du hast ein duales Studium in Paderborn, Mannheim und München absolviert, also auch schon weit gereist in Deutschland, und hast vor deiner heutigen Funktion als Chief Digital Officer den Aufbau des Digitalbereichs verantwortet.
Ja, und nebenbei bringst du auch noch 25 Jahre Berufserfahrung mit. Das ist ja auch nicht ohne. Von daher gibt es da viel zu erzählen. Aber mich würde jetzt erstmal vielleicht zum Anfang interessieren, wie stehst du denn privat zur Technologie? Machst du da auch jeden neuen Scheiß, sag ich mal, mit? Oder wie ist bei dir?
Oder Spaß.
Spaß, ja.
Ja, also ich bin schon grundsätzlich technologieaffin. Es muss nicht immer die latest and the hottest technology sein. Also insofern, ich bin nicht immer derjenige, der das neueste Mobiltelefon oder Smartphone haben muss. Aber grundsätzlich schon eine hohe Technikaffinität. Ich versuche die eher im Job auszuleben und privat dann doch das eine oder andere an Detox im digitalen Umfeld.
Das heißt, bei dir zu Hause gibt es keine smarten Lautsprecher oder was es so
die
gibt?
Die gibt es in der Tat nicht. Die gibt es in der Tat nicht. Meine Frau hat sich darüber auch teilweise schon beschwert, aber es tut auch noch ein altes Radio, und insofern sozusagen die guten alten Geräte.
Warum nicht? Oder hättest du gerne so etwas, zum Beispiel einen Roboter, der jetzt wie ein Mensch aussieht und tolle Sachen macht, also sich mit dir unterhalten kann oder Kaffee kochen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich finde ich solche Gadgets schon spannend. Die Frage ist aber immer die der wirtschaftlichen Nutzung. Und für das private Umfeld, ehrlicherweise, lege ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel Wert drauf. Ich kann mir schon Nutzung vorstellen, die, wie gesagt, wirtschaftlich relevant oder interessant sind. Aber so das jetzt für den privaten Bereich ist jetzt nicht so das, was mich da anspricht, ehrlicherweise.
Wenn wir dann mal vom Privaten zum Beruflichen kommen, darum geht es ja hier eigentlich auch. Wenn du jetzt so deinen Job beschreiben würdest, was ist so deine Aufgabe in drei Sätzen? Das Ziel deines Jobs, mein Gott. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
Ja, Tag.
Ja, das Ziel meines Jobs ist, unseren Kunden, also den EY-Kunden im Umfeld Technologie, Medien, Telekommunikation, in allen Bereichen, die für sie relevant sind, einerseits Beratungsleistungen zukommen zu lassen, um ihren Job besser, leichter, profitabler zu machen. Zum einen, das ist also eins der größeren Felder, und ich bemühe mich eben darum, unseren Kunden in diesem Umfeld oder die Kundenwünsche zu verstehen und zu übersetzen in das, was wir als Leistung erbringen können, um deren Leben eben besser zu machen. Also das sind sogar nur zwei Sätze, das in Kürze zusammengefasst. Ja. Das heißt, ich setze mich damit auseinander, welche Herausforderungen in der Branche anstehen, was beispielsweise Klimabeschlüsse von Frau von der Leyen auf EU-Ebene für Mandanten in der Tech-Branche bedeuten und welche Herausforderungen sich dann ergeben in der Umsetzung solcher Themen. Und das finde ich halt extrem spannend und ist auch ein weites Feld.
Ja. Wir hatten schon erwähnt, glaube ich, ne, dass EY ist eine Unternehmensberatung, nicht nur eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sondern auch eine Unternehmensberatung, das hatten wir, glaube ich, schon gesagt. Wenn man jetzt mal, spaßenshalber habe ich das natürlich gemacht vor der Recherche, EY und Digitalisierung in Google eingibt, dann kommen ja Unmengen von Studien, die er macht. Als Unternehmensberatung passiert das ja häufiger. Ne? Hast du die alle im Blick? So, da wird ja echt viel befragt. Wir können gleich mal auf eine eingehen, aber kennst du die alle oder bist du mit verantwortlich für die Unmengen von Studien?
Für alle schon gar nicht. Es gibt so wahnsinnig viel, was wir als Unternehmen machen. Und es gibt auch immer den Spruch, der gilt wahrscheinlich für viele Firmen, aber für EY insbesondere, wenn EY wüsste, was EY weiß, dann könnten wir noch viel mehr tun. Ja, aber grundsätzlich habe ich, glaube ich, einen ganz guten Überblick
über die Themen. Wie braucht ihr selber eine Beratung?
Manchmal ist das der Fall, aber man muss sich natürlich auch vor Augen halten, dass wir mittlerweile 300.000 Mitarbeiter weltweit haben. Und das ist natürlich auch eine enorme Anzahl, nicht nur von Leuten, sondern auch eine enorme Brainpower. Und die quasi unter einen Hut zu bekommen, das ist schon eine große Herausforderung. Deswegen sage ich, ja, ich glaube, einen ganz guten Überblick über die Studien habe ich, aber dass ich jetzt jede kenne, das wäre gar nicht möglich.
Jetzt können wir ja mal über eine Studie sprechen oder beziehungsweise eine Umfrage, die ihr Anfang November veröffentlicht habt. 2000 Studenten habt ihr zur Digitalisierung befragt und eine Mehrheit sieht es als Chance, aber ein Drittel, und das finde ich ist schon noch echt viel, glaubt, dass viele Jobs verloren gehen werden. Das mag ja auch sein, aber man sollte ja auch immer von den Chancen vielleicht sprechen. Hast du das nachvollzogen, diese Angst, oder habt ihr auch nach neuen Jobs gefragt?
Ich glaube, dass gerade in der jetzigen Zeit im Lockdown, dass möglicherweise der Lockdown durch Covid-19 auch eine Auswirkung darauf hat, wie viele das Thema Digitalisierung empfinden. So, weil jetzt zwar auf der einen Seite ein Digitalisierungsschub entstanden ist und sehr viel digital abläuft. Auch wir haben uns von einem Tag auf den anderen auf rein digitales Arbeiten eingestellt, wobei auch ich habe den einen oder anderen physischen Kundenbesuch gemacht, was auch sehr erquicklich war. Andererseits ist es halt so, dass viele damit die Einschränkungen damit einhergehen sehen. Und ich glaube, dass dieses Bild, was da abgefragt worden ist, auch ein Stück weit davon geprägt ist, der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass Digitalisierung für viele, glaube ich, auch noch so ein unbeschriebenes Blatt ist im Sinne von, okay, was kommt da eigentlich auf mich zu? Und haben wir eigentlich die Möglichkeiten auch in Deutschland und nutzen wir sie auch, an vorderster Front mitzukämpfen an dem Thema?
Das war jetzt die Generation Z und ich könnte mir ja vorstellen, dass du jetzt bei deinen Kundengesprächen nicht unbedingt mit der Generation Z zu tun hast, sondern eine andere, ganz andere Generation. Ne? Also ist der Unterschied halt so enorm anders dann, was das Digitalisierungsthema betrifft?
Also Generation Z kommt uns natürlich in den Startups teilweise auch schon als Ansprechpartner entgegen, was auch super interessant ist. Also es gibt die Blockchain-Koryphäen beispielsweise, sind typischerweise Generation Z, nicht unbedingt Y oder X oder so wie Golf.
Können wir einmal noch kurz sagen, Z ist wie alt?
Ja, das streiten sich. Da gibt es 95 bis oder keine Ahnung. Ich hab's
Geburtsjahr
nicht
95 bis.
Oder okay. So, ich weiß es nicht.
Nehmen wir das. Entschuldigung.
Ja, so um die 20. So, okay. Und da gibt es schon signifikante Unterschiede. Auch da gibt es wieder, muss man wieder gucken, okay, in welcher Branche bewege ich mich und in welcher Lage und welcher Situation befindet sich das jeweilige Unternehmen. Also davon ist auch abhängig, wie risikofreudig beispielsweise auch die Vorstände oder Geschäftsführer sind, mit denen wir uns austauschen. Grundsätzlich wird so mein Dafürhalten von der überwiegenden Mehrheit, und das sind mehr als zwei Drittel als jetzt in der Befragung, die Digitalisierung schon sehr stark als Chance aufgefasst. Mhm. Allerdings muss man eben auch sagen, eine der großen Fragestellungen, die bewegt uns auch als Unternehmensberatung, ist, wie packe ich es eigentlich an und wie gehe ich an das Thema ran?
Mhm. Und? Habt ihr schon eine Antwort?
Ja, es gibt wahnsinnig viele Antworten zu dem Thema. Wenn man sich beispielsweise anguckt, was kann ich in Sachen Digitalisierung tun, dann ist es ja nicht das Übersetzen von dem, was ich bislang analog gemacht habe, in eine digitale Form, also eine reine Transformation, sondern bisweilen geht es ja darum, tatsächlich auch sein Geschäftsmodell grundsätzlich oder grundlegend zu überdenken und zu sagen, okay, hat das so weiter noch Bestand? Wie muss ich es eigentlich umbauen? Oder muss ich möglicherweise auch auf ganz andere Bereiche mich ausrichten? Und dieser Prozess, der ist nicht so ganz trivial, weil man sich tatsächlich von Althergebrachten so ein Stück weit lösen muss. Mhm. So, und das ist eben auch ein Teil dessen, wo wir beratungstechnisch halt auch ansetzen.
Mhm. Wie häufig oder wie schwer ist das dann? Das hatten wir häufiger hier auch im Gespräch, neue Felder zu entdecken, nicht nur Felder, eigentlich das ganze Geschäftsmodell zu auf den Kopf zu stellen, ne? Und das nebenbei noch dieses eigentliche Geschäft, womit man bisher Geld zu verdient hat, zu behalten und nicht kaputt zu machen, oder? Wie schwer ist das? Also was erlebst du da in deiner tagtäglichen Arbeit?
Es ist irrsinnig schwer, weil also viele sprechen ja von Disruption und sagen, ja, man muss das eigene Geschäft disruptieren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Blödsinn, aber der Punkt an der Stelle ist, dass man natürlich aus seinem bestehenden Geschäft heraus die Erträge finanzieren muss, um neues Geschäft aufzubauen. Das heißt, man muss im Grunde genommen sein bestehendes Szenario und die Themen, die man macht, beispielsweise ein Maschinenbauer, der Maschinen herstellt für bestimmte Produktionsunternehmen, der muss in dem Geschäft seine Erträge und seine Gewinne erzielen, um dann die Luft zu haben, um in neue Geschäftsmodelle zu investieren. Hm. Also ist schon mal klar, weil aus sich heraus, und das sehen wir auch bei vielen Startups, braucht es bisweilen relativ viel Anschubhilfe, bevor solche Unternehmen sich dann tatsächlich rechnen und der Gewinn abfällt. So. Insofern muss man so eine Dualität haben. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass das alte Geschäft oder dass man den Versuch erbringen muss, das alte Geschäft einerseits fortzuführen, sehr effizient zu machen, da auch noch Gewinne zu produzieren, andererseits das neue Geschäft nicht mit dem alten zu erdrücken. Das heißt, dass man bisweilen auch dafür sorgen muss, dass so ein Vorstand, der das verantwortet, die Bereiche auch so ein bisschen trennt und seine Hand drüber hält und sagt, okay, diese Pflanze kann ich auch wachsen lassen, die als neues Geschäftsmodell sich ergibt. Und es wird noch komplizierter, weil das neue Geschäftsmodell oder neue Geschäftsmodelle wachsen ja nicht aus dem Boden wie Gras, sondern man muss sich auch überlegen, okay, ist es relevant für den Kunden, lassen sich damit langfristig Erträge erzielen und vor allen Dingen ist es auch möglicherweise skalierbar. Das heißt, kann ich sozusagen das auch digital vervielfältigen und das macht es dann nochmal eine Stufe komplexer. Das heißt auch dieses Fail Early, also früher Beenden von Geschäftsmodellen, die keine Aussicht auf Erfolg haben, spielt da auch eine erhebliche Rolle.
Mhm. Da hat man ja erst was gelernt, ne? Also mit alten Geschäftsmodellen. Fachbegriff Ambidextrie, das nochmal wieder hervorzurufen. Wir haben was gelernt. Aber zählst du auch dazu, diese Geschichte, jetzt gerade in der Autoindustrie, wenn wir das immer haben, die sollen weiter ihre SUVs verkaufen, da verdienen sie ihr Geld, um Elektromobilität voranzutreiben. Ist das für dich so ein Fall oder sagst du, das ist ja nun mal nicht das was du gerade gesagt hast, oder?
Ja, das geht natürlich in die Richtung, aber auch da wieder aus der Automobilindustrie gedacht heraus. Ne? In vielen Ländern gibt es jetzt mittlerweile Beschlüsse dazu, oder wir sind zumindest angekündigt, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr herzustellen. So, beim typischen Entwicklungszyklus, den so ein Automobil hat, von 5+ Jahren, kann man sich ausrechnen, dass es jetzt schon schwierig sein dürfte, überhaupt noch einen Benziner oder einen Dieselmotor zu entwickeln. Mit Blick auf 2030, weil die brauchen ja auch eine gewisse Zeit, um überhaupt verkauft zu werden. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Schwenk auf Elektromobilität oder auch Wasserstoffmobilität als Alternative, der ist längst überfällig. So, ist das ein anderes Geschäftsmodell? Nein, ist es nicht. Es ist nur ein anderes Gefährt. Ein anderes Geschäftsmodell sind die Modelle, die sich mit Mobilität insgesamt beschäftigen. Und davon ausgehen, okay, es wird schon jemand geben, der einen fahrbaren Untersatz produziert, der vielleicht dann auch klimaneutral ist und dann sozusagen Fahrten von A nach B vermittelt oder Rundfahrten oder was auch immer. Das heißt, das Thema Mobilität insgesamt löst. Das wäre ein neues Geschäftsmodell.
Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurück zu eben kommen, wo du gesagt hast, dass es neue Geschäftsmodelle geben muss und das eine Schwierigkeit ist. Ne? Also Digitalisierung heißt eben nicht nur Homeoffice. Jetzt habe ich mich gefragt, jetzt durch Corona habt ihr da dann mehr zu tun gehabt, weil die Leute oder Firmen Krise als Chance genutzt haben und dann erkannt haben, wir brauchen neue Geschäftsmodelle? Oder ging es da eher darum, wie schaffe ich es jetzt, eine Teams, Zoom oder Skype irgendwas Konferenz zu machen?
Ja, Auch eine interessante Frage in der Tat. Jetzt würde man meinen, okay, jetzt hat das auch einen richtigen Schub in der Beratung gegeben. Dem ist nicht zwingend so, sondern zunächst sind alle mit Krisenbewältigung beschäftigt gewesen und damit sich selbst zu organisieren. Daraus resultieren interessanterweise jetzt im Nachgang, also nachdem man sozusagen seine eigenen Herausforderungen so ein Stück weit adressiert hat, eine ganze Reihe von Fragen. Also wie beispielsweise organisiere ich Führung in der virtuellen Welt? Muss ich möglicherweise mein Organisationsmodell komplett überdenken? Also kann ich eigentlich noch mit Linien- oder Stabsorganisationen, wie ich früher gearbeitet habe, weiterarbeiten? So, das sind Fragestellungen, die jetzt vermehrt hochkommen, jetzt direkt in der Krise oder direkt im Sommer beispielsweise, war es eher so, dass alle gesagt haben, um Gottes Willen, was kommt mit Covid-19 auf uns zu? Lass uns mal Kosten sparen. Und die Ersten, die man nach Hause schickt, sind die Berater. Ja, es sei denn, es sind strategische Programme, wo man sagt, die müssen auch langfristig weiterlaufen. Also es ist so ein Mix aus Themen. Und wir merken jetzt halt, dass die Themen wieder anziehen und sich Leute auch wieder darauf fokussieren, okay, was muss ich eigentlich tun? Was sind meine Learnings aus der Krise? Was kann ich mitnehmen? Und was heißt das auch für mich in puncto Digitalisierung?
Hattet ihr da schon ein fertiges Paket im Angebot quasi? Habt ihr euch darauf vorbereitet?
Ja, soweit Vorbereitung denn möglich war. Natürlich ist es so, dass man immer sein Handwerkszeug als Berater bereit hat. Und dann, das ist halt der Punkt, wir versuchen unseren Kunden halt individuell zu helfen und zu sagen, okay, wo liegt jetzt konkret dein Problem? Und das, was wir als Handwerkszeug haben, dann entsprechend anzupassen. Mhm. Also es gibt jetzt nicht so eine Standardlösung, die man aus dem Koffer zieht und sagt, das passt jetzt für euch und das müsst ihr jetzt alles anwenden. Sondern es ist schon so, dass viele Fragestellungen doch individuell sind und individuell zu lösen sind. Aber vieles von dem Handwerkszeug passt natürlich auch auf solche Situationen. Und ein Thema, was jetzt beispielsweise vor der Haustür steht, das ganze Thema Restrukturierung. Ja? Wir haben eine Phase, wo Insolvenzen zumindest verzögert sind. Und Insolvenzberatung ist ganz klar, dass das jetzt in den kommenden Monaten wahrscheinlich extrem anziehen wird. Ja.
Okay.
Oder auch das Thema Restrukturierung.
Aber ist denn jetzt auch in der Krise so eine grundsätzliche Bereitschaft trotzdem noch da, sich weiterzuentwickeln, also auch in Sachen Digitalisierung? Fragen die Unternehmen das noch wirklich nach oder haben die eher mit sich zu kämpfen und sagen, jetzt lass mich in Ruhe mit dem Zukunftsthema?
Absolut. Also auch da wieder, es sind ja einige Geschäftsmodelle auf den Kopf gestellt worden. Stellt euch beispielsweise Unternehmen vor, die ihren Vertrieb ausschließlich mit Vertriebsberatern, die unterwegs sind, mit dem Auto unterwegs sind, aufgestellt haben. Das funktioniert von einem Tag auf den anderen nicht mehr. So, und da haben wir sehr viele Gespräche geführt mit den Unternehmern und dann eben neue digitale Vertriebskanäle aufgemacht. Ja, ist kein neues Geschäftsmodell, aber einen digitalen Vertriebskanal. Also du musst dich halt dann auch neu organisieren, weil plötzlich deine herkömmliche Vertriebsform einfach nicht mehr funktioniert. Weil du kannst keinen Vertriebler durch die Gegend schicken.
Könnt ihr denen auch helfen dann in Sachen in der Hardware, also in der Software auch? Frage, helft ihr denen auch wirklich praktisch dann in dem Fall?
Denen helfen wir auch praktisch bei der Frage, okay, wie baue ich so einen Vertriebskanal auf? Welche Software nutze ich dafür? Wie spreche ich überhaupt die Kunden an? Welche Rolle spielen Social Media in dem Umfeld? Weil viel läuft halt tatsächlich auch, wenn man es nicht glauben mag, über Social Media Kontakte. Eben nicht nur, aber eine ganze Menge. Wie kontaktiere ich künftig eigentlich die Kunden? Brauche ich sowas wie einen Online-Shop? Das sind alles Themen, die wir mit den Kunden dann durchsprechen, durchspielen und entsprechende Konzepte aufbauen und die auch dann umsetzen.
Ihr habt euch auch beschäftigt mit dem Thema Megatrends der Zukunft und da auch mit dem Thema Digitalisierung der Gesundheit. Das passt ja im Moment auch ganz gut. Und da würde ich mal fragen, wenn ihr jetzt die Bundesregierung, Telekom, SAP beraten hättet für die Corona-Warn-App, hättet ihr die, würdet ihr sagen, haben alles umgesetzt oder was hättet ihr anders so Richtung Marketing und so weiter gemacht?
Ohne da jetzt zu weit auszuholen, wir waren tatsächlich am Anfang in diesem Projekt mit involviert. So, was hätten wir oder was hätte ich noch anders gemacht? In der Tat ist, glaube ich, an der Stelle das Marketing ein schwieriges Thema, was die Corona-Warn-App angeht. Ja? Ich weiß nicht, wie der Stand ist der Leute, die sie aktuell nutzen, ist, glaube ich, zwischen
20 Millionen. Nee, wir sind über 20 Millionen.
Ja, also okay. die haben sie runtergeladen, ob sie die alle noch haben. Ist.
Aber ja, also ist auf jeden Fall problematisch. Ne? Ich glaube, damit wir eine weitreichende Abdeckung in dem Umfeld haben, brauchen wir 40 Millionen User idealerweise. Ich stelle heute auch immer wieder fest, dass beispielsweise die App sich abschaltet oder ich darüber informiert werde, dass ich lange nicht reingeguckt habe, was nett ist. Ich hoffe, dass das Tracking dann nichtsdestotrotz funktioniert. Ich gehe auch davon aus, dass der Fall ist. Was könnte man anders machen? Wir sind in Deutschland ein Land, was nicht nur durch die EU geprägt, aber eben insbesondere auch dadurch sehr stark mit dem Thema Datenschutz umgeht, was auch richtig und wichtig ist auf der einen Seite. Deswegen gab es wahnsinnig viele Bedenken bezüglich der App und ich glaube, die Vorbehalte haben zumindest ein einfaches Marketing, nutzt diese App, sie schützt euch sozusagen auch nicht einfacher gemacht. Also ich glaube, der Job, den Bundesregierung, Telekom und SAP an der Stelle haben machen müssen, der war jetzt nicht so trivial, weil das Umfeld jetzt keins ist, was so eine App mit offenen Armen umfasst. So in der Kommunikation, ja, hätte man noch mehr Marketing machen müssen. Ich glaube, es ist auf allen Kanälen gelaufen. Ja, ich glaube, man hätte auch vielleicht noch ein bisschen stärker aufklären müssen darüber, wie die App denn tatsächlich funktioniert, ob sie zurücksucht, ob sie nach vorne, also ob sie sozusagen die Kontaktherstellung auch rückwärts gerichtet dann aufklärt oder nicht, beziehungsweise was ich denn als Info daraus ziehen kann, weil ich habe jetzt beispielsweise heute drauf geguckt und ich habe 8 Kontakte mit niedrigem Impact, so was sagt mir das jetzt? Gar nichts. Ja, ich kann jetzt nur daraus ableiten, okay, ich bin irgendwann mal an 8 Leuten vorbeigelaufen, relativ wahrscheinlich in entsprechender Entfernung, die möglicherweise Covid-19-Kontakt mit Personen hatten. Und ich glaube, dieser Part der Aufklärung, der würde sicherlich helfen, auch den Leuten noch besser zu verstehen, wie denn die App wirkt.
Ja, das ist ein kompliziertes Feld. Da haben wir ja selber noch Probleme gehabt, schon mal zu verstehen, den Unterschied zwischen Tracking und Tracing und wie es alles heißt, ne, die verschiedenen Formen. Aber wenn man noch mal zu diesen Megatrends und Digitalisierung im Health-Bereich, das ist ja auch ein Punkt, der gerade in Bezug auf die Corona-Warn-App, der kritisiert wurde. Uns wurde versprochen von der Telekom, die Labore werden alle digitalisiert, die kriegen alle einen tollen Rechner und dann wird das alles nichts, also es ist nicht passiert, was versprochen wurde. Wir kennen Labor Leute, die gesagt haben, wir mussten selber programmieren, die Sachen, die wir brauchen. Und das ist eben nicht passiert. Also wie stehen wir denn da aus deiner Sicht oder auch mit der Studie, seid ihr auch darauf eingegangen, gerade im Gesundheitsbereich, da ist ja noch ein Riesenflock zu machen.
Vielleicht nur ganz kurz aktuelle Zahlen, 90% sollen jetzt digitalisiert sein der Labore, aber das umfasst nicht die Krankenhauslabore. Und das ist auch nochmal so ein Wunderpunkt, weil das für die Krankenhäuser sehr teuer ist.
Ja. Ja, ich bin kein Spezialist für jetzt medizinische Labore und deren technologischen Stand.
Uns ging ja grundsätzlich um den Gesundheitsbereich, ne? Weil ihr darauf auch eingegangen seid, ne?
Ja, im Gesundheitsbereich ist sicherlich eines der Felder, die noch am weitesten entfernt sind von einer durchgehenden Digitalisierung. Das hat auch wieder Gründe, die im Patienten- und Datenschutz einen großen Teil verankert sind. Ne? Denkt an die elektronische Patientenakte, die seit Jahren diskutiert wird und seit eh und je eigentlich ein Thema ist. Denkt an die Gesundheitskarte und die Frage, okay, kann man darin eigentlich gesundheitsrelevante Daten speichern? Ja, nein. Und die Diskussion, die in dem Kontext stattgefunden hat. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig schwieriges Feld. Wenn man die Vorteile der Digitalisierung in dem Umfeld sicher nutzen möchte, dann muss diese Diskussion geführt werden. Aber sie führt halt auch dazu, dass sozusagen eine Implementierung von solchen Maßnahmen eben tatsächlich langsamer passiert. Und im Gesundheitsbereich, glücklicherweise muss ich nicht so häufig in Krankenhäuser rein oder auch zum Arzt, aber der Stand der Technik ist dort schon nicht schlecht, was die Medizintechnik angeht. Ja? Aber die Ausstattung sozusagen sonst in sonstiger Form digital ist sicherlich verbesserungswürdig. Ja? Also die Frage sozusagen, kann ich meine elektronische Akte eigentlich mitnehmen. Ich habe mir im Sommer den kleinen Finger gebrochen im Urlaub und habe dann eine CD mitbekommen, gebrannt mit den Röntgenbildern. Die habe ich dann dem Arzt in Hamburg übergeben. Und der sagte, ja, ist nett, kann ich nur nicht lesen. So, und ich glaube, das sagt schon eine ganze Menge aus über das Gesundheitssystem, auch wenn da jetzt zwei Länder dazwischen sind. Und die Röntgenbilder mussten dann nochmal gemacht werden. Ja. Also ich glaube, das zeigt schon ein bisschen auf, wo da der Bedarf ist in puncto Digitalisierung.
Ja, kleiner Einwurf.
Und auch die Möglichkeiten.
Ja, kleiner Einwurf mit Eigenwerbung. Wir hatten vor kurzem den Medical Influencer Jochen Werner vom Uniklinik Essen, das ist der Geschäftsführer dort, der vorbildhaft das macht. Also muss man sagen, es gibt Vorbilder in dem Bereich, aber zu wenig wahrscheinlich.
Wenn es jetzt um digitalen Wandel geht, muss man ja auch immer sich selbst an die eigene Nase fassen. Von daher die Frage, wie es denn bei euch so damit steht. Und Konkurrenz belebt ja das Geschäft, hat Andreas so ein Lieblingsbeispiel.
Zelonis, da geht es ja um Prozessmanagement und KI-gesteuertes. Ich weiß, dass andere Unternehmensberatungen da jetzt auch aufspringen auf den Zug und das natürlich erkannt haben als Geschäftsfeld. Ne? Ist das bei euch auch? Habt ihr auch so quasi so eine Art Forschungslabore, womit ihr euch mit solchen Trends beschäftigt und auch selber anbieten wollt?
Ja, also wir sind keine Softwareanbieter, wie das eine Celonis ist, beispielsweise die im Process Mining aus dem Process Mining kommen und Prozessaufzeichnungen aus Daten gemacht haben. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch umfassend mit dem Thema, was kann Technologie für uns machen, ja, in eigentlich allen Feldern. Richtig spannendes Feld ist das Thema Datenanalyse, das ja auch Basis ist für das Process Mining Geschäft. Mhm. Das heißt, was kann ich aus Daten rauslesen, was kann ich damit machen, was kann ich damit modellieren? Da gibt es auch eine ganze Reihe von Themen, die wir heute schon mit künstlicher Intelligenz unterstützen. Und ich halte das für ein wahnsinnig spannendes Feld, auch in der Zusammenarbeit mit Partnerschaften. Also es ist mitnichten so, dass wir alles immer selber erfinden müssen, sondern es gibt auch viele Themen, die man mit anderen gemeinsam machen kann. Ja, also ich habe beispielsweise einen Kunden, mit dem wir eine sehr intensive Partnerschaft pflegen, wo wir dann auch gemeinsam Softwareprojekte entwickeln und sagen, okay, da können wir für eine bestimmte Branche, für einen bestimmten Sektor, können wir Lösungen entwickeln, die sich dann auch entsprechend vermarkten lassen. Und das natürlich dann auch wieder unter Nutzung künstlicher Intelligenz oder von Bots, die ja mechanische, in Anführungsstrichen mechanische Tätigkeiten wiederholbar machen und beschleunigen.
Wir haben jetzt eigentlich bei fast jedem Thema, das wir angesprochen haben, irgendwie mal Daten genannt. Also Daten, das neue Gold, wissen wir ja alle. Dann das Thema Datenschutz ist wichtig, aber sind wir da zu streng? Also damit es wirklich weitergeht?
Also es gibt zwei
Sichten. Der Erste, der Ja sagt, wird wahrscheinlich einmal irgendwie vors Gericht gestellt, aber am Ende machen wir es dann alle oder so ähnlich.
Ja, es gibt zwei Sichten darauf. Also was extrem gut geschützt sind personenbezogene Daten. Die sind durch die Datenschutzgrundverordnung sehr, sehr gut geschützt. Und ich glaube auch, viele Länder beneiden uns um dieses Gesetz. Interessanterweise, gerade aus dem Ausland, also nicht europäischen Ausland. Was aber überhaupt nicht geschützt sind Unternehmensdaten. Und der Umgang mit der Unternehmensdaten, da gibt es kein Gesetz für, weder ein europäisches noch ein deutsches Gesetz für. Was bedeutet, wenn ich als Unternehmen euch Daten zur Verfügung stelle, dass grundsätzlich die, sofern ich keinen Vertrag mit euch geschlossen habe, ihr verwenden könnt, wie ihr wollt. Es gibt sicherlich in dem Kontext auch strafrechtlich relevante Sachverhalte, also wenn ich Daten weitergebe, die ich nicht hätte weitergeben dürfen, aber grundsätzlich dürft ihr diese Daten weiterverwenden. So, in diesem Umfeld gibt es gar keinen Datenschutz, also was sozusagen Unternehmensinformationen oder Analysedaten aus Prozessen oder sonstiges angeht. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil er eigentlich die Nutzung von Daten als neues Gold ermöglichen würde. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich als jemand, der Daten erzeugt oder Daten verwendet, auch die irgendwo schützen. Das ist ein ganz trickreiches Feld, wo die insbesondere die EU-Kommission momentan erst gerade auf dem Weg ist, sich Mechanismen auszudenken, wie die geschützt werden können.
Verrückt, dass das jetzt erst passiert. Eigentlich.
Ja, bevor wir zur letzten Frage kommen, ich hätte nur eine, weil du das gerade ansprachst mit Partnerschaften. Gehört dazu auch die Partnerschaft mit SAP, da eine Blockchain zu machen? In Sachen Weinhandel, da wart ihr doch dran. Ich fand es ganz lustig. Also da habe ich mich gefragt, war das so eine Idee für Azubis? Versucht euch doch mal. Oder wird das auch wirklich genutzt in dem Sinne?
Ja, also das war nicht nur eine Idee von Azubis, sondern die Blockchain ist insgesamt, denke ich, eine ganz interessante Idee für viele Anwendungsfelder. Und der Weinhandel war jetzt ein Beispiel, um ja von der Erzeugung bis hin zur Auslieferung nachzuvollziehen, okay, durch welche Hände ist das eigentlich gegangen und was da eigentlich passiert mit dem Produkt. Das bedarf natürlich dem Input von allen, die das entsprechende Handling machen. Aber wofür das meines Erachtens künftig auch relevant werden könnte, ist in der ganzen Klimadiskussion beispielsweise zum Tracking von CO2-Verbräuchen. Das heißt, wenn man in einer Lieferkette beispielsweise eine Blockchain nutzt, um die CO2-Verbrauchsdaten zu erfassen, durch jeden, der beispielsweise ein Paket von A nach B liefert, dann könnte das ein sehr, sehr interessanter Anwendungsfall sein, um dann dem Endverbraucher zu zeigen, okay, dieses Paket hat folgende CO2-Bilanz erzeugt. Mhm. Ja, also das ist kein Spiel, sondern es ist tatsächlich, wir haben ein globales Team, was sich mit der Nutzung von entsprechenden Blockchains auseinandersetzt. Da stellt sich immer die Frage, und ich hoffe, das führt jetzt nicht so weit, aber es stellt sich immer die Frage, okay, ist eine verdeilte Datenbank nicht einfacher anzuwenden, weil die Blockchain schon eine gewisse Komplexität hat. Und diese Abwägung zwischen, okay, was muss ich eigentlich an Vertrauen in die Blockchain einbauen oder durch die Blockchain herstellen, versus habe ich diesen Vertrauens oder habe ich diese Vertrauensbasis, brauche ich die eigentlich oder kann ich auch mit verteilten Datenbanken arbeiten und damit deutlich günstiger? Diese wirtschaftliche Erwägung muss eigentlich immer am Anfang stehen.
Ja, trotzdem
gibt es alternative Techniken.
Ja, trotzdem war dieser Weinhandelsgeschichte jetzt kein Versuchsprojekt oder so. Diese Unternehmen, das dahinter steht, das wollte das wirklich haben sozusagen.
Das Unternehmen wollte das tatsächlich haben. Also das ist ja eine Kette, die sich also die Lebensmittelhandel betreibt. Mhm. Und für die war das sozusagen ein Versuchsprojekt. Erstaunlicherweise ist es auch so, dass die Kunden für den Nachweis der Herkunft tatsächlich auch mehr bezahlen. Also es gibt auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Das heißt, die Kunden sagen, hey, es ist mir was wert, zu wissen, wo das herkommt. Also insofern hat es tatsächlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Und das kannst du auch beliebig auf andere Waren eigentlich übertragen. Ja, also auf beispielsweise das Stück Rind oder das Schwein grundsätzlich übertragen. Oder Bioäpfel.
Jetzt haben wir einen Ritt durch alle möglichen Themenfelder der Digitalisierung gemacht. Wenn du jetzt das alles zusammennimmst und dann überlegen musst, wie ist denn Deutschland da aufgestellt und dem Ganzen dann noch eine Schulnote geben müsstest, dann würde ich dich jetzt darum bitten, irgendwas zwischen sehr gut und ungenügend zu sagen.
Ja, ungenügend ja wohl nicht, oder?
Nein, aber man muss die Option ja geben.
Ja.
So, auch wieder ein weites Feld. In Sachen Digitalisierung haben wir noch viel vor uns. Im Bereich des Geschäfts von Business to Consumer haben uns leider Wettbewerber den Rang schon in weiten Teilen abgelaufen. Insofern würde ich uns da die Note mangelhaft geben. Im Bereich Business to Business, was wir noch gar nicht so beleuchtet haben im Detail, aber im Bereich Business to Business mit einer starken Maschinenbau-Nation Deutschland und viel Potenzial in der Digitalisierung, auch was 5G und solche Themen angeht, müssen wir noch viel tun. Mhm. Wir haben hervorragende Ingenieure auf der einen Seite, wir haben auch hervorragende Digitalunternehmer. Ich würde uns momentan so die Note befriedigend geben. Auch da gibt es Bereiche von bis. Extrem gute Leute, die auch die Digitalisierung vorantreiben. Aber ich zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mal sagen, sind wir da okay unterwegs, aber wir müssen ordentlich Gas geben.
Die goldene Mitte.
Dafür haben wir ja die Unternehmensberatung, die uns da jetzt helfen.
Olaf Riedel.
Auch das. Ja. Auch das, Andreas.
Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank, Olaf.
Sehr gerne.
Audio Now.